Das zeigt sich in der Mimik, das zeigt sich in der Art und Weise, wie meine Stimme sich anhört für andere. Und Kinder sind eben dadurch, dass sie so existenziell abhängig von uns sind in der Erfüllung ihrer Grundbedürfnisse, ganz besonders sensibel, was auch diese verkörperten Anzeichen meines eigenen Zustandes angeht. Und das ist so eine unbewusste Form der Koregulation, die vielleicht weniger häufig beachtet wird, die aber ganz entscheidend ist.
Hallo und willkommen zu einer neuen Ausgabe von Auf die ersten Jahre kommt es an, dem Podcast von Fröbel und Nifpe für pädagogische Fachkräfte. Ich bin Katrin Hohmann und interviewe monatlich Expertinnen und Experten zu vielfältigen Themen der frühkindlichen Bildung und Entwicklung, immer wissenschaftlich fundiert und zugleich nah an der Praxis. Ich freue mich, Sie zu einer neuen Podcast-Folge begrüßen zu dürfen. Heute widmen wir uns einem Thema, das zentral für die sozial-emotionale Entwicklung von Kindern ist und zugleich für viele pädagogische Fachkräfte im Alltag herausfordernd: die Koregulation. Die Forschung zeigt, Kinder, die gut in ihren Emotionen begleitet wurden, zeigen im Alltag mehr sozial angemessenes Verhalten und haben auch weniger Konflikte. Und wir wissen auch, Selbstregulation ist nicht einfach da. Sie entsteht, und zwar im Miteinander, durch Koregulation. Um über dieses Thema zu sprechen, haben wir heute Ineke Eilers eingeladen. Sie studierte Gesundheitswissenschaften und Erziehungswissenschaften, arbeitet in verschiedenen Einrichtungen der frühen Bildung und ist heute als Kita-Fachberaterin und freiberufliche Referentin tätig. Ihr zentrales Anliegen: Was brauchen Kinder und was brauchen pädagogische Fachkräfte, um gesund zu bleiben, emotional stabil zu sein und tragfähige Beziehungen gestalten zu können? Ich freue mich sehr auf das Gespräch. Herzlich willkommen, Ineke.
Ich freue mich sehr, dass ich da sein darf. Vielen Dank für deine Einladung, Katrin.
Ja, und wir steigen auch direkt ein mit diesem großen und weiten Thema. Ich glaube, dass der Begriff, diese Begrifflichkeit Koregulation hat jede Person schon mal irgendwie gehört. Und genau, wir wollen heute ein bisschen Tiefsee tauchen und wirklich rausgehen aus der Folge mit einem ganz klaren Bild. Was ist es und wie kann ich denn koregulieren? Und wir wissen auch, im sozialen Verhalten zeigen Kinder mit höheren Emotionsregulationskompetenzen oft deutlich mehr soziale Angemessenheit, so wie gerade schon gesagt, ne, wir wissen irgendwie auch aus der Forschung, dass diese Kinder auch weniger Konflikte mitbringen, aufzeigen. Kannst du uns verraten, woran das liegen könnte?
Ja, das kann ich versuchen. Es geht im Großen und Ganzen dabei immer erstmal um die Regulation eigener Emotionen. Also eine Emotionsregulationskompetenz könnte man das nennen. Und dieses Regulieren eigener Emotionen, das ist gar nicht so leicht. Und das ist auch für Erwachsene gar nicht so leicht. Für Kinder aber natürlich nochmal schwieriger, einfach weil sie es erstmal lernen müssen. Und grundsätzlich ist eine Voraussetzung dafür, seine eigenen Emotionen gut regulieren zu können, erstmal, dass ich sie wahrnehmen kann. Und auch das ist vielleicht gar nicht so selbstverständlich, wie es gerade klingt. Also wahrnehmen zu können, welches Gefühl ist es denn eigentlich gerade? Der Körper ist dafür ein super Signalgeber sozusagen, welches Gefühl da gerade in mir vorherrschend ist. Und das brauche ich, um Gefühle, Emotionen, die hochkommen, dann vielleicht im besten Fall sogar benennen zu können, beziehungsweise dann in einer sozial verträglichen Art und Weise ausdrücken zu können und dann vielleicht irgendwann eine Kompetenz zu erlangen, diese Emotionen, die ja manchmal überfordernd, überwältigend sein können, zu modulieren, so zu verändern, dass sie sich eben oder dass ich nicht in so negativen Emotionen stecken bleibe. Ich finde, jetzt hört man schon, dass das ein ganz schön komplexes Unterfangen ist. Also es sind mehrere Schritte und es braucht ganz schön viel Bewusstheit für Prozesse, die in mir ablaufen. Und da ist es eigentlich nur selbstverständlich, dass Kinder dabei erstmal Begleitung brauchen von Erwachsenen.
Ein riesengroßes Thema. Und so, wie du es gerade schon gesagt hast, ne, wenn wir das alles so hören, Gefühle wahrnehmen, übersetzen, benennen, Worte finden, nicht stecken bleiben, ja, das ist ein Entwicklungsweg. Und gleichzeitig erlebe ich es häufiger, dass wir uns wünschen, dass Kinder das doch schon können sollten, und lieber früh als später. Also ja, das braucht einfach erstmal eine Weile Zeit. Genau, da gucken wir gleich nochmal ein bisschen genauer hin. Und jetzt vielleicht nochmal, um diesen Begriff nochmal ein bisschen aufzudröseln, ne, der, wie gesagt, in aller Munde ist: Koregulation. Was bedeutet das?
Ich unterscheide immer ganz gern zwischen bewusster und unbewusster Koregulation, weil es, finde ich, dadurch noch mal ein bisschen deutlicher macht, wo auch unsere Einflussmöglichkeiten liegen. Ich kann Kinder und auch andere Erwachsene ganz bewusst koregulieren. Und vielleicht ein sehr alltägliches Beispiel dafür ist, wenn ein Kind weint, vielleicht sogar auf mich zukommt, dass ich es begrüße, dass ich es annehme, dass ich es tröste, dass ich es würdige in seinen Emotionen, dass ich vielleicht Worte finde für die Emotionen des Kindes oder Vorschläge mache für Gefühle, die es vielleicht gerade sein könnten. Und bei jüngeren Kindern kommt dann vielleicht noch eine körperliche Komponente dazu, dass ich es vielleicht auf den Arm nehme, dass ich es wiege oder schaukle. Vielleicht nehme ich nur die Hand und streichle und habe so eine körperliche Präsenz, die dem Kind vielleicht schon Sicherheit vermitteln kann. Das heißt, in so einem Beispiel übernehme ich als erwachsene Person stellvertretend die emotionale Regulation für das Kind. Das mache ich in so einem Fall ganz bewusst und versuche dadurch, die Stressantworten, die dadurch im kindlichen System entstehen, abzupuffern. Ich koreguliere aber auch unbewusst durch meine ganze Präsenz, durch meine Körperhaltung, durch meine Stimme, meine Gestik, meine Mimik. Und das passiert im gesamten Alltag. Und das passiert auch nicht nur in Bezug auf Kinder, sondern eben auch in Bezug auf Erwachsene. Also in Bezug auf meine KollegInnen, auf Eltern beispielsweise. Und auch das macht nochmal deutlich, dass Gefühle oder Emotionen, so wie sie in uns entstehen, niemals nur im Kopf sind. Also wir denken uns niemals nur in Gefühle hinein, sondern die haben immer einen körperlichen Ausdruck. Das heißt, wenn ich in einer Gruppe von Kindern stehe und aus welchen Gründen auch immer unter starker Anspannung, unter Stress stehe, vielleicht ängstlich bin, unsicher, dann drückt mein Körper das aus, ob ich das will oder nicht. Und der drückt das aus in Form von Anspannung in den Schultern, im Gesicht, im Rücken. Das zeigt sich in der Körperhaltung. Das zeigt sich in der Mimik, das zeigt sich in der Art und Weise, wie meine Stimme sich anhört für andere. Und Kinder sind eben dadurch, dass sie so existenziell abhängig von uns sind in der Erfüllung ihrer Grundbedürfnisse, ganz besonders sensibel, was auch diese verkörperten Anzeichen meines eigenen Zustandes angeht. Und das ist so eine unbewusste Form der Koregulation, die vielleicht weniger häufig beachtet wird, die aber ganz entscheidend ist. Nicht nur bei jüngeren Kindern, die vielleicht noch nicht sprachfähig sind und gerade deswegen auf so körperliche Anzeichen meiner Stimmung angewiesen sind, aber auch ältere Kinder haben dann ganz, ganz feines Gespür für. Und was passieren kann, aber nicht muss, ist, dass wenn ich beispielsweise als erwachsene Person unter hoher Anspannung stehe und deswegen nicht mehr so sensibel fürsorglich auf ein Kind eingehen kann, dass dann auch die Stresssysteme des Kindes aktiviert werden und wir uns gegenseitig koregulieren sozusagen, aber nicht in eine positive Richtung, sondern in eine negative Richtung und uns in unserer Anspannung verstärken, was dann wirklich zu so einer Negativspirale führen kann und was auf jeden Fall nicht dazu führt, dass Konflikte, herausfordernde Situationen dann in einer guten, wirksam, sinnvollen Art und Weise gelöst werden.
Das finde ich gerade total schön, dass Koregulation, ich habe es bis jetzt immer nur in diesem beruhigenden Sinn gesehen und verstanden, aber dass es auch ins Gegensätzliche umschlagen kann. Also dass es das kann, dass sich Stress überträgt, total klar, aber dass wir auch diese Begrifflichkeit benutzen können, koregulieren, eben in einem missglückten und vielleicht unglücklichen Moment oder ein Kind zeigt ein Gefühl und wir ignorieren es und gehen nicht drauf ein. Du hast gerade auch angesprochen und klar gesagt, Kinder sind von uns abhängig und Kinder können das noch nicht alleine. Was für uns Fachkräfte ja ganz klar die Aufgabe mitbringt, es ist unseres, Kinder in diesen Situationen zu begleiten. Also nichts, was wir uns aussuchen können, sondern sie brauchen es, um selbst zu lernen, wie sie sich koregulieren können. Ist das richtig?
Also es gibt Selbstregulationskompetenzen, die auch ganz, ganz junge Kinder schon haben. Und das ist zum Beispiel das Saugen. Also orale Stimulation ist eine Regulationsstrategie, die auch eben sehr junge Kinder schon nutzen. Und die Kinder nutzen das auch selbst aktiv sozusagen. Also die wählen ihren eigenen Zugang zur Regulation. Was auch schon sehr früh passiert ist, dass sie sich zum Beispiel von Erregungsquellen wegdrehen. Also auch das kann man schon bei sehr jungen Kindern beobachten, dass wenn ein Reiz zu stark, zu intensiv, zu lang andauernd ist, dass Kinder sich von dieser Erregungsquelle wegdrehen. Auch das ist schon ein aktiver Versuch der Selbstregulation. Damit diese Regulationskompetenzen sich ausweiten, brauchen sie aber Unterstützung durch Erwachsene. Also orale Stimulation ist mit einem bestimmten Alter natürlich total legitim und darf auch erstmal weiterhin eine Regulationsstrategie bleiben, sollte aber irgendwann übersetzt werden in, ich sage es jetzt in Anführungszeichen, reifere Formen der Regulation. Genauso ist es so, dass diese körperlichen oder eher körperlichen Regulationsstrategien zu Beginn des Lebens irgendwann übersetzt werden in ja andere Formen der Regulation, die auch körperlich sein können, die aber auch sowas wie kognitive Strategien sein können. Und dabei brauchen sie Unterstützung von Erwachsenen.
Jetzt finde ich es total interessant, du sagst auch das Wegdrehen und die Erregungs- oder Reizquelle. Und jetzt stelle ich mir wieder einen Kita-Raum vor mit vielen Kindern, Alltag der Kinder und pädagogischen Fachkräfte, und ich habe ein Kind, was im Kreis bei einer Aktivität sich wegdreht, hibbelt, vielleicht auch übersetzt, eine Selbstregulationsstrategie übt, um diese Reize zu verarbeiten. Ja, du nickst. Also du hast ein Gefühl, wo ich hin möchte, ne? Ein Kind, wir halten es dann noch im Morgenkreis und hat eigentlich eine Regulation gerade für sich entdeckt. Also so würde ich es mir jetzt mal vorstellen und übersetzen, und letztlich wendet es sich ab, um zu sagen, oh, das ist mir gerade zu viel, ich kann gerade gar nicht mehr diese Reize verarbeiten und muss mich wegdrehen, und keine Ahnung, wer auch immer, wie sie heißt, sagt, bleib doch bitte dabei, schau doch bitte wieder zum Buch, bitte nimm doch teil, ne, wo wir ja auch eingreifen in diese Strategien, die Kinder sich suchen, oder ähnlich, du hast das Saugen angesprochen, wir entscheiden, ohne dass es übersetzt wurde, der Nuckel muss weg.
Absolut, und ich würde das unterstreichen, das begegnet mir in meiner Beratungspraxis ganz häufig, dass Verhalten interpretiert wird als vielleicht nicht hörig oder das Kind möchte das nicht oder will es nicht. Und ich würde sagen, manche Verhaltensweisen, und gerade wenn es um Kinder mit herausfordernden Verhaltensweisen geht, diesen Verhaltensweisen sind ganz häufig schon ganz viele Regulationsversuche vorangegangen.
Genau, ne? Wir greifen irgendwie ein und letztlich übersetzen wir es nicht, weil uns das nicht bewusst ist, dass da gerade eine Selbstregulation stattfindet, ne?
Absolut. Und da wählen Kinder natürlich ganz unterschiedliche Formen der Regulation. Und das Wegdrehen von der Erregungsquelle, zum Beispiel auch im Morgenkreis, weil mir der Raum zu voll ist, weil mir der Morgenkreis schon zu lang ist, weil mir die anderen Kinder zu hibbelig sind, das wäre eine Strategie. Auch das in Anführungszeichen ständige Aufstehen und sich bewegen wäre eine Regulationsstrategie, also sich körperlich auszuagieren. Und ja, dann nimmt das Ganze so ein bisschen seinen Lauf. Und am Ende gibt es dann auch häufig Erwachsene, deren Regulationsstrategien vielleicht nicht so wirksam sind, die genau solche Erfahrungen irgendwann mal gemacht haben. Nämlich, dass die Regulationsstrategien, die sie schon mal ausprobiert haben, von der Umgebung vielleicht als sozial nicht so verträglich
störend.
Störend wahrgenommen werden.
Ne, wie auch immer.
Ganz genau.
Ja, und dann geben wir das unter Umständen weiter. Also da vielleicht auch ein Appell, da genauer hinzuschauen und zu gucken und vielleicht auch zu sehen, ich sehe, und das zu übersetzen, ich sehe, du möchtest dich gerade bewegen und zu schauen und anzuerkennen, was da ist, statt diese Regulationsstrategie, die das Kind gerade für sich findet, abzuwerten. Und dann weiß es gar nicht, was kann es stattdessen tun.
Und es gibt natürlich auch sehr ungünstige Regulationsstrategien. Also das vielleicht nochmal, um das zu ergänzen, nicht alle Regulationsstrategien sind jetzt so, ja, auf den ersten Blick erstmal wirksam, wie sich wegdrehen aus einem Morgenkreis. Es gibt natürlich auch Regulationsstrategien, die andere Kinder zum Beispiel schädigen oder die andere Kinder einbeziehen in irgendeiner Art und Weise und die dann überhaupt gar nicht mehr sinnvoll und wirksam sind. Aber auch da kann ich das interpretieren erstmal als einen Versuch der Regulation, kann das Bedürfnis dahinter sehen und kann dann gemeinsam mit dem Kind im besten Falle Alternativen für dieses Bedürfnis und für diese Regulation finden. Und auch das können körperliche Strategien sein, das können sensorische Strategien sein, das können kognitive Strategien sein, ganz unterschiedlich. Aber auch das ist für mich so ein Umdenken im Sinne von das Verhalten, das ich sehe. Dem sind vielleicht schon ganz viele Regulationsversuche vorangegangen. Und vielleicht ist auch das sichtbare Verhalten gerade ein Regulationsversuch. Und dann ist die erste Frage, was muss reguliert werden? Also welches Bedürfnis steckt dahinter? Und was könnte eine andere sozialverträgliche Reform sein, dieses Bedürfnis auszuagieren beziehungsweise sich selbst zu regulieren?
Und da braucht es auch wieder uns Erwachsene, die dem zur Seite stehen und mit dem Kind zusammen entdecken und andere Wege gehen, ne? Statt zu sagen, hör auf damit, weil dann weiß es auch gar nicht, was kann ich stattdessen tun.
Ganz genau.
Du hast auch jetzt in den letzten Minuten ab und an mal gesagt, jüngere und ältere Kinder. Und ich erlebe häufiger in der Praxis, dass wir Erwachsene schon ganz schön große Erwartungen haben an die Kompetenzen der Kinder, sich selbst zu regulieren. Und auch diese Sätze, wenn du doch dann in der Schule bist, etc. Also so dieser Weitblick und dieser Wunsch von dann muss es doch aber klappen. Wir wissen, Kinder haben da ein bisschen mehr Zeit. Aber meine Frage zielt mir daraufhin ab, angepasst an das kindliche Alter und das Entwicklungsniveau. Kann man so im Groben beschreiben, dass oder wie gelingende Koregulation aussehen kann, angepasst eben an ihre Entwicklung?
Das kann man. Und ich versuche mal so ein Kontinuum aufzumachen. Und wenn ich sage jüngere und ältere Kinder, dann ist das immer so ein Behelfswort für ein Entwicklungsstand, der dahinter steckt, der nicht unbedingt immer mit dem Alter korrelieren muss, ne, um das nochmal vorweg zu sagen, der natürlich immer mit den eigenen Regulationskompetenzen oder Fähigkeiten des Kindes zusammenhängt. Also Kinder, die wahrscheinlich noch etwas jünger sind, im Entwicklungsstand wahrscheinlich noch etwas jünger sind, die wahrscheinlich noch weniger Selbstregulationskompetenzen aufgebaut haben, die brauchen sowas, was ich vorhin schon erklärt habe, wie eine stellvertretende emotionale Regulation durch Erwachsene. Also, dass die emotionale Regulation von den Erwachsenen fast vollständig übernommen wird, indem wir trösten, indem wir versuchen, mit einer freundlichen, liebevollen, ruhigen Stimme mit den Kindern zu sprechen, indem unser Körperzustand hoffentlich ausdrückt, hier darfst du sicher sein, indem wir Kinder vielleicht berühren, sie über Berührung, über Schaukeln und Wippen, das sind sowohl motorische als auch sensorische, als auch Gleichgewichtsstimulationen. Und versuchen darüber, das Kind in einen ruhigeren Zustand zu unterstützen. Wenn das Kind etwas älter wird, wenn der Entwicklungsstand etwas fortgeschritten ist und wenn Regulationskompetenzen vielleicht auch schon etwas fortgeschritten sind, dann reicht es vielleicht irgendwann aus, Hinweise zu geben im Sinne von, hilf mir es selbst zu tun. Also gemeinsam nach Lösungsstrategien, nach Regulationsstrategien zu suchen. Und dann geht es eher darum, mit dem Kind gemeinsam sowas wie so ein Repertoire aufzubauen, an was könntest du jetzt tun? Wollen wir zusammen ins Kissen hauen vor Wut? Oder möchtest du dich auf den Schoß zu mir setzen? Soll ich dir nochmal eine Geschichte vorlesen? Brauchst du gerade Ruhe? Oder möchtest du mit deiner Freundin, mit deinem Freund ganz in Ruhe, ganz alleine vielleicht heute sogar mal in der Kuschelecke spielen? Vorschläge machen. Vorschläge machen, damit sich das Repertoire des Kindes irgendwann erweitert. Und wenn das Kind dann noch etwas älter ist, im Entwicklungsstand fortgeschritten und vielleicht noch mehr Selbstregulationskompetenzen entwickelt hat, dann reichen irgendwann so Hinweise, metakognitive Hinweise auf die Regulationsstrategien, die es schon selbst hat. Dann können auch so Fragen funktionieren wie, was brauchst du jetzt? Worin soll ich dich unterstützen? Oder was könntest du jetzt tun, damit es dir besser geht? Das funktioniert aber nicht, wenn eben noch wenig eigene Selbstregulationskompetenzen vorhanden sind. Wenn sie das sind, dann reicht irgendwann die Erinnerung an, ich habe da doch ein großes Repertoire, das habe ich schon mal gemacht, was davon könnte mir jetzt helfen. Das funktioniert aber noch nicht, wenn ich selbst eben noch gar kein Repertoire an Regulationsstrategien aufgebaut habe.
Und ich stelle mir dabei auch vor, wie wichtig es ist, dass die Kinder sich in diesen Momenten auch sicher fühlen, weil gerade im Kita-Alltag ein Repertoire, setz dich doch bitte einen Moment in die Garderobe und beruhige dich, versus du gehst alleine oder du gehst mit deinem Lieblingsmensch in die Kuschelecke und magst du dich dort entspannen. Also auch die positive Begleitung, positive Resonanzen, Erinnerung beim Kind auslösen, ne? Auch nochmal ganz wichtig.
Ja, total. Und auch da ist Koregulation, verstehen wir häufig so sehr in Bezug auf Kinder und Erwachsene, Kinder und Fachkräfte vielleicht in diesem Fall, weil das ja eine total entscheidende Ebene ist, auf der wir wirksam werden können. Koregulation funktioniert aber auch unter Kindern. Also wenn ich mit meiner besten Freundin, die gerade vielleicht super gut gelaunt ist im Gegensatz zu mir, mich in die Ecke kuscheln darf und dieses ganz vertraute, geborgene Gefühl von Zweisamkeit mit meiner allerbesten Freundin, mit der ich mich total sicher fühle, genießen kann, dann kann auch das koregulierend wirken. Nur häufig braucht es eben die in Anführungszeichen Übersetzung und die Begleitung dorthin, also diesen Vorschlag zu machen. Und dann kann sich das Kind irgendwann ja auch selbst aussuchen, ob das mit der erwachsenen Person sein soll, ob das mit der besten Freundin sein soll, mit welcher Fachkraft es sein soll, ob vielleicht auch ein Kuscheltier reicht. Das kann auch sein, dass dieses Kuscheltier koregulierend wirken kann, einfach weil damit so viel emotionale Sicherheit verknüpft ist.
Häufiger angesprochen heute wurde auch schon die Fachkraft. Und einer meiner liebsten Sätze ist Selbstregulation vor Koregulation. Auch dieser beinhaltet irgendwie so viel. Ja, vielleicht da auch nochmal so einen kleinen Blick auf uns Fachkräfte und die eigene Selbstregulationsfähigkeit. Warum ist die im Alltag so wichtig?
Ich würde anfangen mit der unbewussten Koregulation, die ich jetzt schon angesprochen habe vorhin. Mein Zustand, ob das ein ruhiger Zustand ist, ein ganz entspannter Zustand, ein ausgeglichener Zustand, der spiegelt sich in meinem Körperausdruck wider. Der spiegelt sich in Gesichtsausdruck, in einer freundlichen, entspannten Stimme, in meiner Körperhaltung, in meiner Gestik wider. Und wenn ich im Gegensatz dazu unter Anspannung stehe, wenn ich gestresst bin, dann zeigt auch das mein körperlicher Zustand. Und wenn ich in so einem Zustand von Angst, Stress, von Wut versuche, ein Kind zu koregulieren, dann kann ich zwar mit Worten vielleicht sagen, ach Mensch, sollen wir uns zusammen hinsetzen, sollen wir dies oder jenes machen, wenn mein Körperzustand aber was ganz anderes ausdrückt, dann wird sich das Kind sehr wahrscheinlich eher auf das verlassen, was es an meinem Körperausdruck sieht. Denn dieses Kind ist eben auf Orientierung angewiesen. Es ist existenziell abhängig in der Erfüllung seiner Grundbedürfnisse von mir als erwachsene Person. Und deswegen wird es ganz viel Wert darauf legen, was es von mir spüren kann, was es in dieser zwischenmenschlichen Beziehung spüren kann. Und wenn ich mit meinem eigenen Zustand ausdrücke, dass Anspannung, Stress, Verzweiflung, was auch immer, Unsicherheit gerade diese Stimmung dominiert, dann werden Worte, wohlgemeinte, freundliche Worte für sehr wahrscheinlich nicht ausreichen. Deswegen Selbstregulation vor Koregulation. Um ein Kind dann gut, sicher, vertrauensvoll, bedürfnisorientiert begleiten zu können, muss ich mich selbst erstmal in einen genügend guten Zustand versetzen können. Und kennst du wenig Schauspielerinnen und Schauspieler? Vielleicht schaffen das ganz geübte Menschen irgendwann, aber ich bezweifle es tatsächlich. Ich glaube, auch da sind einfach so ja ganz subtile Ausdrücke noch spürbar von Anspannung und von Stress, aber eben auch von Sicherheit und von Ruhe. Und da ist es total wichtig und auch sinnvoll, in Teams, in Kindertageseinrichtungen oder in anderen pädagogischen Settings auch gute Absprachen zu treffen. Denn eine Person, die gerade in einem Konflikt ist, zum Beispiel mit einem Kind und selbst in einem Zustand von Anspannung und Stress ist, das ist wirklich die weniger geeignete Person, diesen Konflikt jetzt auszutragen. Und da braucht es natürlich ganz viel Bewusstheit für den eigenen Zustand, um im besten Falle sagen zu können, oh, ich gerade nicht, kann es mir jemand abnehmen. Da braucht es eine total gute Kommunikation im Team, ganz, ganz viel Vertrauen, damit im besten Fall auch jemand aus dem Team sagen kann, soll ich übernehmen.
Okay, also Bewusstheit, ich spüre erstmal selbst in mich und merke, Achtung, Stopp, hier ist gerade was, das fühlt sich nicht wohlig an, dass ich gut koregulieren kann. Oder eben, wie wir vorhin schon gehört haben, schlimmstenfalls schaukelt sich's hoch und wir tun uns nicht gut. Das ist natürlich nicht das, was wir wollen. Gute Kommunikation, das heißt, auch das, Absprachen treffen, ist keine Schwäche. Ich zeige mich und sage, hey, stopp mal, ich brauche hier Unterstützung, also auch Hilfe holen können. Und jetzt wissen wir aber, der Alltag, also ja, auch das ist keine Überraschung, es ist herausfordernd, es ist trubelig, es gibt viele Stressoren den ganzen Tag über. Was können Fachkräfte tun, die wirklich das Gefühl haben, ich stehe gerade so in der Gruppe und weiß gar nicht so richtig, ja, ich habe ganz viele Gefühle in mir und habe hier mehrere Gefühle anderer Kinder, Situationen zu begleiten und ich weiß gar nicht, wo ich anfangen kann.
Ich würde jetzt mal das Thema Kommunikation und Absprachen im Team, Konzepte auch für solche Situationen ein bisschen außen vor lassen und auf die akute Situation jetzt gerade eingehen.
Ich glaube, das brauchen Fachkräfte ja diese akute Situation im Moment, sowas mitzunehmen, zu sagen, das kann ich ausprobieren, das will ich einfach für mich im Alltag integrieren, ja.
Und auch da ist natürlich wieder diese Voraussetzung von erstmal in einer genügend guten Anbindung zu sich selbst zu sein, um das überhaupt spüren zu können. Also in der Gruppe zu stehen und zu spüren, boah, es ist gerade alles so stressig und so viel. Ich merke, ich bin so richtig angespannt. Ich habe einen total schnellen Herzschlag. Meine Schultern ziehen sich hoch, schwitzige Hände, weil alles gerade so viel ist. Das ist der erste Schritt. Und an allem, was ich gerade gesagt habe, hat man gehört, das sind alles körperliche Signale. Also der Körper ist ein super Signalgeber für Anspannung, Stress. Das heißt, in dem ersten Schritt das wahrzunehmen. Und wenn ich gerade nicht auf die Unterstützung zählen kann, meiner Kolleginnen und Kollegen drumherum und mich unterstützen lassen kann, denn auch da wirkt ja Co-Regulation. Ich kann mich auch von meinen Kolleginnen und Kollegen co-regulieren lassen, indem ich sie um Unterstützung bitte, dann helfen körperliche Strategien sehr schnell und sehr direkt. Und es sind so manchmal diese berühmten Atemzüge, diese berühmten 3 tiefen Atemzüge, die schon helfen können. Es kann das 20 Sekunden Ausschütteln sein, was übrigens Kinder super gut mitmachen können. Und auch Atemzüge, tiefe Atemzüge ein über die Nase und über so einen Strohhalm Mund auszuatmen zum Beispiel. Das ist so eine Strategie, und ich liebe ja Wissenschaft und es ist sehr gut messbar, wie schnell der Cortisolspiegel sinkt durch solche ganz kurzen Häppchen von Regulationen. Und das sind alles Übungen, die können Kinder sogar mitmachen. Die können Fachkräfte inmitten eines großen Raumes machen. Die können Fachkräfte auf dem Weg zur Toilette oder wieder zurück machen. Also es sind diese kurzen Impulse zwischendurch von innehalten, bewusst werden, in welchem Zustand bin ich selbst gerade und dann vielleicht eine kurze Übung. Eine kurze Strategie. Und es hilft häufig, um sich dann selbst schon in einen anderen Zustand zu versetzen.
Und das ist nicht der große Yoga-Retreat, sondern es sind wirklich diese bewussten, häufigen Übungen, das in den Alltag zu integrieren.
Ja, genau. Und am Ende ist auch das ja wieder, wenn wir sagen, Kinder lernen Selbstregulation durch Co-Regulation, dann lernen sie da am Modell. Denn Kinder bemerken natürlich, wie Erwachsene, wie ihre Eltern, wie ihre engsten Bezugspersonen, aber auch wie Fachkräfte mit ihren eigenen Emotionen umgehen. Und Kinder spüren, wenn wir gestresst sind. Kinder spüren auch, wenn wir wütend sind oder ängstlich sind. Und wie wir selbst in solchen Situationen mit uns umgehen. Zum Beispiel sich selbst zu benennen. Oh, ich merke, ich bin gerade so unter Stress. Ich glaube, ich muss mal 3-mal atmen. Auch das nehmen Kinder ja wahr und auch das kann ich ja als Lerngelegenheit nutzen sozusagen, um Kindern Regulationsstrategien vorzuleben, die sie vielleicht sogar selber irgendwann adaptieren können und für sich selbst nutzen können.
Ja, aus meiner Erfahrung gucken sie einen mit großen Augen an und staunen und das Wichtige ist, sie beziehen es dann nicht auf sich, ne? Weil Kinder natürlich sonst auch sehr schnell anfangen, okay, ich habe was falsch gemacht, da ist gerade jemand gestresst, ärgerlich, angespannt, das liegt wahrscheinlich an mir und dann wissen sie, nee, die Fachkraft kümmert sich gerade um sich, ne? Sie schaut auf sich. Und ist dann wieder bei mir oder bleibt bei mir. Der Kontakt bricht ja in diesem Moment nicht ab. Und dennoch ist es so schwierig und wir wissen, nicht selten führt es zu dieser Überreizung. Und wenn es so einfach wäre, wenn wir alle einfach 3-mal atmen und gleichzeitig, ne, du sagst es, es ist Übung, es verändert sich was.
Es verändert sich was und natürlich ist das nicht der große Wurf, der von heute auf morgen dann auf einmal alles weniger stressfrei macht. Und auch das soll überhaupt nicht in so eine, ich optimiere mich jetzt selbst, um diesem ganzen Stress zu begegnen und ich muss selber einfach nur noch besser werden, um das alles besser auszuhalten. In diese Richtung soll es nicht gehen. Und trotzdem sind wir mit den Rahmenbedingungen, die wir gerade haben, vor Ort, jetzt, hier und jetzt, da, wo wir sind. Und da braucht es einfach kleine Kniffe im Alltag, um darauf gut reagieren zu können. Natürlich sollten diese strukturellen und vielleicht auch systemischen Veränderungen, die darf man nicht außer Acht lassen und da muss man ran. Und ich glaube, das wissen wir alle gut und da sind auch viele unterwegs, da ranzugehen. Und gleichzeitig wissen wir auch, dass eine Strukturqualität oder gute strukturelle Rahmenbedingungen nicht unbedingt dafür sorgen, dass es auch eine gute Interaktionsqualität gibt, also auch gute verlässliche, einfühlsame Interaktion zwischen Fachkräften und Kindern. Also es hat nicht unbedingt immer diesen direkten Zusammenhang, den wir uns wünschen, dass bei total guter Personalausstattung und total guten strukturellen Rahmenbedingungen dann auch die Interaktion mit Kindern beispielsweise super, super gut sind. Das ist nicht notwendigerweise so. Deswegen finde ich es wichtig, da trotzdem hinzugucken, auf die Interaktion und ganz besonders eben auf meinen eigenen Anteil daran. Und den Rahmen zu sehen oder das Feld zu sehen, was gerade möglich ist. Und das, was möglich ist, das sind solche kleinen Strategien, das sind solche kleinen Methoden. Dafür muss ich nicht eine Stunde in der Woche mehr Zeit haben, um diese Stunde Yoga zu machen oder was auch immer. Das können diese kleinen Sachen sein im Laufe des Tages.
Ich würde gern zum Abschluss unseres Gesprächs jetzt nochmal all das, was wir gehört haben, an einem kleinen Beispiel koppeln. Vielleicht nochmal kurz anwenden und euch mitnehmen in eine Situation. Stellt euch vor, es ist kurz vor der Mittagessenszeit. Einige Kinder sind schon hungrig. Es ist ein bisschen lauter. Die ersten Kinder werden müde. Und wir sitzen auf dem Bauteppich und spüren gerade, dass ein größerer oder ein intensiverer, groß muss er nicht sein, aber intensiverer Konflikt zwischen zwei Kindern entfacht und ein Kind das Spielzeug eines anderen haben möchte, es nicht bekommt und wirklich in tiefe Gefühle versackt. Was könnte die Fachkraft an dieser Stelle in diesem Moment tun, um danach sagen zu können, ja, jetzt war ich gerade in der gelingenden Koregulation unterwegs?
Wichtig wäre in dieser Situation in die Bedeutungswelt des Kindes einzutauchen und nicht vorschnell nach Lösungen zu suchen, wo sich das Kind vielleicht noch überhaupt gar nicht abgeholt fühlt, dort, wo es gerade steht. Das heißt, in die Bedeutungswelt, und das meint in diesem Moment wahrscheinlich die Gefühle, die erstmal sehr vorherrschend und präsent sind für das Kind. Also die Gefühle, die da sind, wahrnehmen und ernst nehmen. Die Gefühle des Kindes würdigen. Und nicht mit so einer von oben herab erwachsenen Art von, oh, es ist doch nur ein Spielzeug. Es sind gerade eben sehr herausfordernde und sehr schmerzhafte Gefühle für das Kind. Das wahrzunehmen und das ernst zu nehmen. Und auch einen Überblick zu geben über diese Situation im Sinne von, ich verstehe, du möchtest das Spielzeug so gern haben. Und schau mal da drüben, die Mia, die hat das Spielzeug gerade und die spielt schon ganz lang damit. Und weil sie damit spielt, kannst du gerade nicht damit spielen. Also einen Überblick geben über das, was gerade passiert. Und das kennen wir Erwachsenen ja eigentlich auch, wenn wir von so ganz starken Gefühlen übermannt werden, dann verlieren wir den Blick, diesen Rundumblick und sind auf einmal sehr stark in diesem Gefühl drin. Und das äußert sich ja häufig auch sehr stark körperlich, wie wir in diesem Gefühl sind. Und dann gibt es so Scheuklappen, die wir uns anziehen. Wir schalten schnell in den Autopiloten und sind dann gar nicht mehr oder können dann gar nicht mehr auf die Kompetenzen zurückgreifen, die wir eigentlich schon irgendwann mal erlangt haben. Das heißt, einen Überblick geben über die Situation und signalisieren, ich verstehe echt gut, in welcher blöden Situation du dich da gerade befindest mit deiner Not. Und dann kann ich versuchen, das Bedürfnis, das dahinter steckt, vielleicht ist es jetzt das Spielzeug, vielleicht ist es auch was ganz anderes, vielleicht ist es Nähe, zu erkunden und Alternativen dafür zu finden. Wenn es das Bedürfnis nach Nähe ist, dann kann es vielleicht ausreichen, wenn ich das Kind auf den Schoß nehme und das Kind begleite, das Kind vielleicht körperlich begleite. Wenn es wirklich das Bedürfnis nach dem Spielzeug ist, dann kann ich Alternativen finden. Dann kann ich vielleicht ein anderes blaues Spielzeugauto finden, vielleicht kann ich ein Buch finden, vielleicht kann ich das Kind so mitnehmen. Auf den Weg eben eine andere Strategie für das gleiche Bedürfnis zu finden. Und aus der Erfahrung heraus ist aber häufig schon die Begleitung des Gefühls fast eine Auflösung der Situation. Also das würde ich wirklich sagen, aus meiner Erfahrung ist, wenn das Gefühl gut begleitet wird und das Kind sich wirklich verstanden fühlt, das Bedürfnis gesehen wurde, dann ist es eigentlich schon halb erfüllt. Und dann ist ganz viel dieses Anteiles der Situation, der sich für uns manchmal auch zäh und anstrengend anfühlt, aber schon die halbe Lösung. Und dann braucht es am Ende gar nicht mehr so viele Lösungsstrategien, weil das Bedürfnis des Kindes in dem Moment, sich in seinem Gefühl trotzdem sicher fühlen zu können, begleitet fühlen zu können, nicht alleine zu sein mit diesen herausfordernden Gefühlen, schon erfüllt ist.
Also, dass wir gemeinsam vielleicht die Situation betrauern, ohne dass wir sie lösen müssen. Ne? Also auch einfach gemeinsam da zu sein. Oh Mann, wir könnten darüber noch lange sprechen. Ich bin ganz dankbar, weil du hast dazu auch einen ganz wertvollen Kita-Fachtext verfasst, den wir auf jeden Fall auch in den Shownotes verlinken werden. Wer da noch fundierter einsteigen möchte, findet da auf jeden Fall noch ja einen fundierten, ausführlichen Text, einen sehr gelungenen Text. Und jetzt sind wir ja leider schon am Ende unserer Folge angelangt. Und am Ende frage ich die Gäste und Gästinnen immer gerne, wenn du den HörerInnen noch eine Botschaft mitgeben könntest in Bezug auf Koregulation, eine Botschaft, die dir besonders am Herzen liegt, die sie sich vielleicht einfach so in die ja, kleine Hosentasche schieben, welche wäre das?
Das wäre, dass Selbstfürsorge oder ein fürsorglicher Umgang mit sich selbst, den Ausdruck mag ich eigentlich lieber, kein Luxus ist, sondern Voraussetzung, um gute, wertvolle, pädagogische und qualitätsvolle pädagogische Arbeit leisten zu können.
Ganz wichtig. Ich danke dir sehr fürs Gespräch. Dankeschön.
Vielen Dank dir.
Ja, ich hoffe, wir hoffen, diese Folge konnte Mut machen, innezuhalten, zu reflektieren und uns selbst emotional zu stärken, um für Kinder der Fels in der Brandung zu sein, den sie brauchen. Bis zum nächsten Mal, wenn es wieder heißt, auf die ersten Jahre kommt es an.